Heute die Lektion Nummer 6 vom Heft Nummer 3 vom Bibelpanorama. Nahum und Obadja, Ninive und Edom werden nicht verschont. Lass uns mal zusammen diesen Bibelvers lesen. Wehe der blutbefleckten Stadt, die voll ist von Lüge und Gewalttat und die nicht aufhört zu rauben. Peitschenknall und lautes Rädergerassel, jagende Rosse und rasende Streitwagen, stürmende Reiter, funkelnde Schwerter und blitzende Spieße, viele Erschlagene und Haufen von Toten, zahllose Leichen, so dass man darüber strauchelt. Nahum 3, 1 bis 3. Ja, die erste Aufgabe sozusagen ist, siehe Tabelle König und Propheten auf Seite 5 und versuche die Zusammenhänge zu merken, wer wann wie lange an wen, mit besonderem Augenmerk auf Nahum und Obadja. Das heißt auf Seite 6 eigentlich. Ne? Auf Seite 6 haben wir dann hier rechts Nahum quasi mittig und Obadja auch so. Nahum und Obadja. Und ihr merkt, dass da zwischen Nahum und Obadja noch Sephania und Jeremia und Habakuk sind. Warum habe ich die dann ausgesucht, diese zwei heute zu machen? Ja, einfach, weil die auch thematisch besser zusammenpassen. Weil die Sephania und Habakuk haben die Errettung oder die Wiederherstellung und so weiter prophezeit. Und Nahum und Obadja, die haben gegen, das heißt, ne, Gericht, ja, gegen Ninive und gegen Edom gepredigt, das heißt Gerichtwörter, das heißt, die passen thematisch besser zusammen und auch, weil sie gegen anderen Länder sind. Das sind zwei Gemeinsamkeiten von diesen Büchern, Nahum und Obadja. Darum habe ich die heute in dieser Lektion zusammengestellt, ne, weil wir sehen, ja, Jeremia ist ein großen Prophet, Ezekiel, Daniel, ne, die großen Propheten und Nahum und Obadja, kleine Propheten, die interessanterweise ja gegen andere Länder sprechen. Ich sage mal interessanterweise, weil die anderen Länder eigentlich nichts am Hut haben mit die Gesetze Gottes. Ne? Aber, wie jetzt der Apostel Paulus sagt, auch die Nichtgläubigen haben auf ihre Herzen das Gewissen, auf ihr Herzen quasi, das Gesetz Gottes geschrieben, in einer allgemeinen Art und Weise. Und darum kann auch der Prophet sich gegen ein Land richten, was gar nicht über das Wort Gottes weiß, ne, weil die auch ein Gewissen haben. Wann hat Nahum gearbeitet? Zwischen den Jahren 630 und 610. Vor Christus, weil alles hier geht um vor Christus. Ne? Wir sind noch im Alten Testament. Dieses Heft ist das letzte vom Alten Testament, Nummer 3. Das heißt, alles geht um Alten Testament. Ein paar Jahrhunderte vor Christus und mehr. Der Name Nahum bedeutet Tröster. Nur so als eine interessante Information. Seine Verkündigung richtet sich gegen die Stadt Ninive, circa 100 Jahre, nachdem Jona es auch getan hat. Interessant, ne? Hier zweimal im Alten Testament sendet Gott Propheten, die gegen die Stadt Ninive predigen sollten, weil sie sehr böse waren. Wir hatten schon gesehen bei Jona, dass Jona sich gewehrt hatte, ne? Sehr berühmt, bekannt. Er wollte da nicht hin, ja genau deswegen, weil er so böse war. Gut, Nahum hatte einige Ziele. Wenn wir das Buch Nahum lesen, dann merken wir, ja, warum hat Gott dieses Buch schreiben lassen. Zum Beispiel jetzt Jona, warum hat Gott das Buch Jona schreiben lassen? Das, ne, sehen wir die ganze Erzählung über den Prophet selbst, hatten wir schon in der Lektion, weiß nicht mehr, welche Nummer hatte, hier Nummer 3, ne, hatte bestimmte Ziele. Und hier hat Nahum auch bestimmte Ziele, zum Beispiel Juda trösten. Er ist also ein bisschen, ja, tröstlich, wenn man sagt, das Land, was euch verfolgt, das euch vertilgen will, das euch angreifen will, das wird nicht, wird die Oberhand nicht bekommen, ne? Weil das war doch der Fall, weil Ninive, das heißt Assyrien, hatte schon Samarien eingenommen. Sehen wir immer wieder in dieser Tabelle, ne? Samarias Fall 722. Das heißt, dass diese Gefahr, die lag noch in der Luft. Ninive hatte Samaria eingenommen und hat sich immer gebrüstet und gesagt, ne, Juda, passt euch auf, gleich kommen wir und so, ne? Und darum war auch wichtig, dass Nahum hingegangen ist und gesagt, Leute, hört zu, Ninive, ne, mit dieser Stadt geht's nicht sehr weit. Gleich wird sie fallen. Andreas, würdest du bitte hier Nahum 1,15 lesen?
Sie auf den Bergen die Wüste dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt. Feiere, Juda, deine Feste, bezahle deine Gelübde. Denn der Frevler wird forthin nicht mehr über dich kommen, er ist gänzlich vertilgt. Nahum 1,15.
Nimm diese Prophezeiung. Der Frevler wird forthin nicht mehr über dich kommen, Frevler. Ne? Weil die haben immer sich gebrüstet und gesagt, wir sind stark, die Niniviter, ne? Wir sind stark, wir erobern euch und so. Und er prophezeit, er sagt das voraus, weil das noch nicht geschehen war. Ne? Nur später, das heißt nur am Ende seiner Prophezeiung, dann treten diese Prophezeiungen auch, wie kann man sagen, die werden, die realisieren sich. Gott realisiert sie. Und Punkt Nummer 2, Ninive zu ermahnen. Ja, wie Jona. Jona hat auch Ninive ermahnt und die Niniviten haben sich bekehrt. Ne? Könnte auch das passieren, dass Ninive hingeht und sagt, wir bekehren uns jetzt. Ne? Aber die haben das dann nicht gemacht. Trotzdem gelten diese Worte gegen Ninive. Ne? Das heißt, nicht immer sind prophetische Worte gegen Ungläubige unnütz. Oft bekehren sich auch Leute oder bekehren sich jetzt, im Alten Testament war die Bekehrung der Leute nicht jetzt im Sinne, dass sie jetzt Jesus in ihr Herzen einladen, sondern ja, dass sie das Böse lassen, dass sie aufhören, andere Menschen zu quälen und zu unterdrücken. Ne? Gut, Punkt Nummer 3, Ninives Zerstörung vorhersagen als Strafe für ihre Bosheit und Grausamkeit oder die Strafe vorhersagen für ihre Bosheit und Grausamkeit. Isaias, würdest du bitte hier Nahum 1,8 lesen?
Aber mit überströmender Flut wird es die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in die Finsternis jagen.
Ja, hier werden wir nachher sehen, wie die Stadt Ninive zerstört wurde. Und hier wird es prophezeit, die Art und Weise, mit überströmender Flut wird er die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in die Finsternis jagen. Werden wir gleich sehen. Ninives Zerstörung vorhersagen. Warum ist es wichtig, dass wir Vorhersagungen haben? Dass wir sehen, dass Gott eingreift. Der Prophet hat gesagt, hör zu, Ninive wird zerstören. Gott hat das versprochen. Und später, nach jetzt sagen wir 20 Jahren, wird die Stadt dann zerstört und genau in dieser Art und Weise. Und dann kann man sagen, dieser Prophet war ein göttlicher Prophet. Dieser Prophet hat wirklich aus Gott geredet. Gründe für Ninives Zerstörung hatten wir schon ein paar Mal gesehen in diesem Heft, weil es immer wieder vorkommt, weil Ninive so grausam war, so vorbildlich, nein, vorbildlich ist nicht das richtige Wort. Das heißt, dass es so sich herausragend grausam war. Hochmut gegen Gott. Hochmut gegen Gott, ja, auch die Ungläubigen tun das manchmal. Die lästern gegen Gott. Und das ist noch eine zusätzliche Sünde. Andreas, würdest du bitte hier das Licht anmachen? Ja. Ja, weil es gibt dann Ungläubige, die grausam sind, aber die noch Respekt vor Gott hatten. Aber die Niniviten, nein, waren grausam und hatten keinen Respekt vor Gott. Die haben gelästert und die haben sich gebrüstet und haben gesagt, ja, Gott kann uns nicht nichts und so weiter. Das ist ganz schlimm. Das ist eine zusätzliche Sünde. Ihre Verbrechen, Lügen und Diebstahl, ihre Unzucht und Hexerei. viele, viele Sünden. Hier 5, 6 habe ich hier gelesen. 6. Von den 10 Geboten hier 6, ne, gebrochen. Betty, würdest du bitte hier...
Und das wegen der vielen Hurerei der anmutigen Hure, der Zaubermeisterin, die Völker mit ihrer Hurerei verkauft hat und ganze Geschlechter mit ihrer Zauberei.
Zauberei, Hurerei, obwohl hier Hurerei wahrscheinlich auch im übertragenen Sinn gemeint ist, die vielen Götzen. Ne? Das Wort Hurerei wird im Alten Testament auch sehr oft dafür benutzt, für Menschen, die jetzt verschiedene Götter anbieten und so. Gut, Zusammenfassung vom Buch Nahum, Kapitel 1, lobt die Majestät Gottes und verkündigt die Strafe seiner Feinde. Kapitel 2 beschreibt Ninives Umzingelung und Zerstörung, ihre Belagerung, Plünderung und Zerstörung. Kapitel 3, ein Kriegslied über Ninives Schuld und Verurteilung, sagt Ninives Fall und Beschämung vorher. Ganz zusammengefasst die 3 Kapitel. Kleines Buch, nur 3 Kapitel. Obwohl Obadiah nur ein Kapitel hat. Werden wir gleich sehen. Nahum, seine Vorhersagungen gingen in Erfüllung. Im Jahr 612 vor Christus haben die Babylonier, Meder und Skythen Ninives Festungen niedergerissen, geplündert und verbrannt. Und das wurde prophezeit hier zum Beispiel in diese 5 Verse. 2,8, 2,13, 3,3, 3,12, 3,15. Alles war vorhergesagt. Die Stadt feierte die ganze Nacht ein Trinkgelage. 1,10, 2, 5. Die Stadt befand sich am Ufer vom Fluss Tigris, der an den Tagen der Belagerung überflutete und Breschen öffnete in den Mauern, was das Eindringen der Feinde erleichterte. Der König in seiner Verzweiflung, als er merkte, dass die Lage aussichtslos schien, nahm sich selbst das Leben und zündete den Palast an. Vorher hatten wir hier Nahum 1,8, aber mit überströmender Flut wird er die Städte jener Widersacher verwüsten und seine Feinde in der Finsternis jagen. Das war prophezeit und genau so kam es dann auch. Der Fluss, der überströmte, weil die Mauern sehr, sehr stark waren, sehr befestigt, sehr breit, sehr, ne, sehr gut gebaut, haben sich die Niniviten in Sicherheit gewogen. Die haben gesagt, ja, wir sind sicher, unsere Mauern sind breit und hoch und so weiter. Aber Gott, der hat es so, dieses Wunder gemacht, das Fluss ist überflutet und dieses Wasser ist dann in den Mauern rein, ist in den Mauern eingedrungen und die quasi, so stelle ich mir das vor, ne, dass die Erde oder so abgewaschen zwischen den Steinen und so weiter, so dass die Steine dann jetzt zusammengefallen sind und so weiter. Und dann gab es eine Bresche, wo dann diese Babylonier, Meder und Skythen durchgekommen sind, mitten in der Nacht, wie Nahum 1,8 vorhersagt. Seine Feinde in der Finsternis jagen, mitten in der Nacht, wo die Stadt ein Trinkgelage feierte. Ne? Und der König nahm sich selbst das Leben und zündete den Palast an. Sehr schlimm. Alles war vorhergesagt. Suche in Sach- und Worterklärungen. Lass mal sehen. Andreas, würdest du das machen? Hier? Ja. Und Isaias, hast du auch eine Bibel? Da suche mal auf der Karte Fluss Tigris. Wahrscheinlich wird es ganz leicht sein, oder? Ne? Weil Tigris und Euphrat...
Okay, ich habe das Wort Last.
Mhm, Last.
Das hebräische Wort Masa bedeutet Gewicht, / Last. Es wird an einigen Stellen als Bezeichnung für schwerwiegende prophetische Aussprüche verwendet, zumeist Gerichtsbotschaften. Zum Beispiel Jesaja Kapitel 13, Vers 1 oder Nahum Kapitel 1, Vers 1.
Mhm, genau, Last. Ne? Ja. Hat Nahum hier auch benutzt, schwerwiegende prophetische Aussagen. Hast du es schon gefunden, Isaias? Fluss Tigris?
Nein, noch nicht.
Schau nur einfach, wo der Euphrat ist. Ne? Anfängt, dann muss der Tigris auch da anfangen, weil das sind ja dieser Mesopotamien heißt zwischen die Flüsse und das sind 2 und Tigris ist 1 davon. Das nicht. Nein, sei jetzt nicht in Israel. Das ist viel, das viel ist mehr doch, Richtung Osten.
Ja.
Da musst du schauen vom Alten Testament.
Oben rechts ist Euphrat. Moment.
Ja, Karten vom Alten Testament, Mittlerer Osten oder sowas. Wahrscheinlich ganz am Anfang deiner Bibel, weil da sehe ich, es ist vom Neuen Testament, Karten des Alten Testaments. Schau mal am Anfang der Bibel. Siehst du, da gibt es auch Karten.
Ja. Du brauchst die größere Karte am besten. Ja.
Hast du es gefunden?
Nicht. Ach, da doch, ja.
Gut, ne? Super. Alles klar. Jetzt ein Sprung zum nächsten Prophet oder nächsten Buch, Obadja. Ne? Naum hatten wir jetzt und jetzt Obadja, ein anderer Prophet, der natürlich eine völlig andere Botschaft hatte, auch eine Gerichtsbotschaft, aber gezielt auf ein anderes Land. Der Name Obadja bedeutet Jahwes Diener oder Jahwes Anbeter. Er predigte gegen Edom. Ganz wichtiges Wort, Edom, taucht sehr oft im Alten und im Neuen Testament auf. Manchmal wird es auch Idumäa genannt, Markus 3,8. Idumäa, das heißt das Land der Edomiter und so weiter, ist alles verbunden. Eine Nation, die östlich und südlich vom Toten Meer, das heißt Südost vom Toten Meer liegt. Dieses Volk stammt von Jakobs Bruder Esau ab. Die Edomiter waren Judas traditioneller Feind. Jetzt lass mich auf der anderen Seite blättern, Seite 46, in der Mitte ungefähr. In der Tat war diese Nation im ganzen Alten Testament feindlich gegen den Nachkommen Jakobs gesinnt und hat sie angegriffen, wie zum Beispiel vier Beispiele, wie die Edomiter die Israeliter oder die Juden angegriffen hat. In 4. Mose 20 hat dem Volk Israel den Durchgang zum gelobten Land verwehrt. Auch so eine bekannte Geschichte. Das Volk Israel hat den Edomitern gesagt, wir wollen nur durch, lasst uns durch, wir werden euch nichts nehmen und so, wir werden euch nicht angreifen und so weiter. Und die Edomiter haben gesagt, nein, das wollen wir nicht und so, und da gab es Streit. Und hier, die Edomiter griffen die Israeliten an während der Herrschaft von Jehoram, 2. Chronik 21, und während der Herrschaft von Ahas, 2. Chronik 28, und während Jerusalems Ergreifung von den Babyloniern. Das heißt, die haben quasi mitten Babylonier, die haben diese Gelegenheit genutzt, um auch sich was auch holen. Ja, gut, zurück auf der Seite 45. In seinen 21 Verse spricht er ein wichtiges Thema an, die Solidarität mit den Schwachen. Das Land Juda wurde von den Babyloniern geplündert. Er sah das Nachbarvolk Edom eigentlich ein Bruderland. Ja, in Klammern, deinen Bruder Jakob. Ja, weil Edom sind die Nachfahren von Esau. Und Esau war Bruder von Jakob. Das heißt, eigentlich waren sie jetzt Brüder, als Völker, Brüdervölker. Anstatt das Schwächere zu helfen, kooperierte mit den Stärkeren. Edoms Volk nutzte die Lage aus, um Ländereien einzunehmen, um zu plündern, töten, und es verriet die, die sich versteckten und Schutz suchten. Auch wichtige Information. Viele sind dann geflohen, als die Babylonier kamen und wollten sich verstecken in Edom, das Nachbarland. Und die Edomiter haben sie verraten und dann wurden dann sicher getötet, denke ich mal, weil sie geflohen waren. Ne? Lass mal sehen, wer ist als Nächste dran? Betty, würdest du bitte hier Obadja 10 lesen? Obadja Vers 10.
Wegen der Grausamkeit gegen deinen Bruder Jakob soll dich Schande bedecken und du sollst auf ewig ausgerottet werden. Obadja 10,
weil nicht Kapitel 10, sondern Vers 10, weil es nur ein Kapitel hat und dann schreibt man nicht Obadja 1, 10, sondern nur 10. Ne? Okay. Obadja denunziert ihre Feigheit, weil das war auch die Grausamkeit, Feigheit, sich mit den Angreifern zu verbünden. Ne? Die Babylonier waren sehr stark und die Edomiter haben gesagt, so, jetzt ist unsere Chance, auch ein Stück abzuschneiden, sich mit den starken Babyloniern verbünden und die Israeliten zu plündern und so. Das war sehr feige, ne, weil die Edomiter könnten sich vielleicht herausziehen und sagen, ja, okay, ne, die Babylonier sind so stark, wir können nichts gegen denen, aber wir helfen die zumindest, ne, die könnten das sagen, aber die sagen, nein, wir gehen zusammen und, ne, uns noch, damit Israel noch stärker kaputtgeschlagen wurde. Andreas, würdest du bitte hier Obadja 18?
Ja. Und das Haus Jakob wird ein Feuer sein und das Haus Josef eine Flamme. Aber das Haus Esau wird zu Stoppeln werden und jene werden sie anzünden und verzehren, sodass dem Haus Esau kein Überlebender übrig bleibt, denn der Herr hat es gesagt. Obadja 18.
Ja, gut. Die Edomiter unten, ne? Die Edomiter im Neuen Testament tauchen sie auf in der Ahnentafel Herodes. Ja, weil die Edomiter, wie kann man sagen, wurden von den Römern ausgesucht, um über die Israeliten zu herrschen, weil die ja ewige Feinde waren. Und dann haben die vielleicht die Römer gedacht, ja, stellen wir die Edomiter über die Juden und dann werden sie nicht rebellieren oder so. So eine Art, wie man Rebellionen verhindert, denke ich mal. Ne? So stelle ich mir das vor. Und es gab ein paar Herodes. Der erste, Herodes der Große, der tötete die Kinder beim Versuch, Jesus zu töten. Total wichtig, dass wir diese drei Personen unterscheiden. Es gab noch andere, aber diese hier sind wirklich die wichtigsten, weil im ganzen Neuen Testament oder in den Evangelien und so steht oft, Herodes tat dies und jenes und so weiter. Und man denkt, ja, Herodes, der muss sehr lange gelebt haben, ne, damit er das alles tun konnte, aber eigentlich ging es um drei verschiedene. Der eine war der Großvater, der andere der Vater und der andere der Sohn und so. Und der zweite, Herodes Antipas, ließ Johannes den Täufer köpfen, wollte Jesus töten, verspottete Jesus. Und Herodes Agrippa I tötete Jakobus, nahm Petrus gefangen, starb von Würmern zerfressen. Apostelgeschichte 12, 19 bis 23. Ja. Die Erfüllung der Vorhersagungen, Obadja 10, Jeremia 49, 17 und folgender. Die Edomiter wurden im Jahr 70 nach Christus von römischen Heer, welches sie dienten, zerstört. Die Erfüllung der Vorhersagungen. Das heißt, da Obadja jetzt im Jahr, muss ich mal schauen, wann hat er hier gearbeitet? Auf der Tabelle finde ich das. Obadja 587 vor Christus, das heißt quasi 600 Jahre plus 70, ja, mehr als 600 Jahre, nachdem er prophezeit hat, ist seine Prophezeiung in Erfüllung gegangen. So sind sehr, sehr viele Prophezeiungen des Alten Testaments, so 5, 6, 7, 8, 100 Jahre, sie wurden dann so lange Zeit, so viele Jahrhunderte später in Erfüllung gegangen. Das ist auch wieder so ein Beweis, ne? So ein Beweis, dass Gott hinter diese Prophezeiungen war, weil es ist schon schwer, eine Prophezeiung zu machen, die in Erfüllung geht, ein Jahr im Voraus, ne? Ist schon schwer, ne? Und so in Brasilien gibt es manchmal so im Ende des Jahres, so im Dezember so, oder in den letzten Tagen Dezembers, dann rufen die Astrologen und die Spiritisten und die sollen dann Vorhersagungen machen für das nächste Jahr, prognostizieren und so weiter, ne? Und dann sieht man, ne, dass die dann meistens daneben liegen, ne? Ja. Obwohl es ja nur eine Zeitspanne von weniger als ein Jahr geht, aber dass die versuchen so, sagen wir so, die Sachen, die in der Luft so hängen, ne, zu holen, ne?
Oder für die wahrscheinlichen Sachen vorherzusagen.
Wahrscheinlichen Sachen oder so, ne?
Und es wird irgendwo ein Vulkan ausbrechen.
Ja.
Genau, es wird irgendwo auf der Welt ein Erdbeben geben. Ja, oder mein so. Gefühl sagt mir, es wird vielleicht Haiti sein wieder. Oder Italien, genau,
da gab's ja, genau.
Viele. Ja? Oder in Japan, genau, da gab's auch eine Zeit lang ganz viele.
Ja, siehst du? Das heißt, ne, und hier die Propheten aus dem Alten Testament, 600 Jahre, 7, 8, 900 Jahre etc., dann sieht man schon, dass es dann wirklich Gott war, was denen die Wörter gegeben hat. Zusammenfassung vom Buch Obadja, Edoms Fall, Verse 1 bis 9, Edoms Schuld, Verse 10 bis 16, Israels Wiederherstellung, Verse 17 bis 21, weil es nur ein Kapitel hat. Hauptbotschaften, göttliche Inspiration, viermal beteuert der Prophet den göttlichen Ursprung seiner Worte. Ja, ist auch wichtig, das heißt, dass der Prophet dahin geht und sagt, die Worte, die ich euch sage, sind von Gott. Obwohl das Volk dann später es trotzdem gemerkt hat, dass die wirklich von Gott waren. Im Grunde bräuchte er das gar nicht sagen, weil nach 700 Jahren würden die Leute sehen, dass die Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind. Aber die Propheten haben das einfach gemacht. Wie zum Beispiel auch der Apostel Paulus hat das immer wieder gemacht. Gesagt, ich bin ein Ausgesandter Gottes. Ein Apostel, weil Apostel bedeutet ein griechisches Wort, was bedeutet Ausgesandter. Ich bin ein Ausgesandter Gottes. Warum hat das gemacht? Ne? Weil es gibt manche Leute, es gibt Leute, die das dann auch glauben. Wenn einer kommt und sagt, ich bin ein Prophet Gottes. Es gibt Leute, die sagen, du ein Prophet Gottes? Ne, in keinem Fall. Ne? Du siehst so, wie siehst du dann aus mit Kleidung als Fell von Kamelen oder so, ne? Und du isst Heuschrecken und so weiter. Nee, du bist nur durchgeknallt, ne? Prophet Gottes, ich gibt dir. Ne? Und andere sagen, ne? Du bist, lass mal hören, ne? Weil du behauptest, du bist ein Prophet Gottes. Ne? Es gibt Leute, die das dann glauben. Die sagen, mal hören, lass mal hören. Und so mache ich das auch immer. Wenn einer kommt und sagt, ich bin ein Prophet Gottes, dann sage ich, okay, lass mal hören. Lass mal hören. Ja, ja. Und wenn diese Prophezeiung sich dann erfüllt, dann sieht man, der war wirklich ein Prophet Gottes. Und wenn sie dann nicht erfüllt, dann sage ich, okay, der war nicht ein Prophet Gottes. Aber hätte ich ihm dann beleidigt und gesagt, du bist kein Prophet Gottes und so, dann hätte ich einen Prophet Gottes vielleicht beleidigt. Ne? Oder hätte ich vielleicht Gott auch beleidigt, dadurch, dass ich nicht geglaubt habe, weil er einen Prophet gesendet hat. Ne? Das ist auch eine Beleidigung, wenn Leute sagen, du bist gar nicht von Gott und so, aber wenn diese Person dann von Gott ist, dann ist es schlimm. Ne? Das heißt, zuerst mal hören, ne? Zuerst mal gucken, zuerst schauen, wie das sich entwickelt. Ne? Gut, zweite Botschaft, göttliches Gericht, hatten wir sehr viel bis jetzt, bis zu dieser Lektion hatten wir sehr viel und werden wir noch ein bisschen haben. Aber gegen Ende des Alten Testaments gibt es dann immer mehr ich sag mal so, schöne Prophezeiungen. Heil, Heil habe ich hier benutzt, das Wort benutzt auf der Tabelle, um zu sagen, Prophezeiungen, die Wiederherstellung und das Kommen des Messias, Prophezeiung und so weiter. Aber momentan geht es noch um Gericht. Edom wird verurteilt, weil es die Lage schamlos ausnutzt und Grausamkeiten gegen Israel ausübt, während Israel bestraft wird. Ne? Israel wurde von Gott bestraft und Edom hat das ausgenutzt. Und das war schlimm. Ne? Das war schlimm. Ja, das, wie kann ich das jetzt erklären in einer bildlichen Art und Weise? Ja, fällt mir nichts ein, wie ich das erklären kann, wieso das jetzt so grausam ist. Wenn jemand jetzt bestraft wird, weil diese Person jetzt eine Straftat gemacht hat und dann kommt noch eine andere Person, die nichts damit zu tun hat und schlägt drauf, ja, verstehst du, ne? Das ist eine doppelte Strafe, das ist eine Grausamkeit, ne? Weil dafür hat das Gericht gesorgt, dass diese Person schon einmal bestraft wurde. Ne? Es gibt sogar ein Gesetz, ich weiß nicht, ob jetzt in Deutschland, aber in Brasilien gibt es so ein Gesetz, niemand darf zweimal für die gleiche Straftat bestraft werden oder so. Ne? Auch ganz wichtig. Ja?
Macht ja irgendwo
Sinn. Ja, macht auch Sinn. Ne? Mhm. Gut, wer ist als nächstes? Isaias, ne? Oder? Obadja 15.
Denn nahe ist der Tag des Herrn über alle Heidenvölker. Wie du gehandelt hast, so wird man dir gegenüber handeln. Dein Tun fällt auf deinen Kopf zurück.
Ja, gut. Kann man ja das dafür machen. Hm? Gut, und die dritte Hauptbotschaft, Gottes Reich. Ja, auch ist auch wichtig, nicht nur negativ, nicht nur Verurteilung, aber ja, Gottes Reich, das Positive. Das Endziel wird erreicht, wenn das Reich allein dem Herrn gehört. Hat jemand hier einen Bleistift?
Ich habe einen Kugelschreiber.
Kugelschreiber, ja, geht auch. Das Endziel wird erreicht, wenn das Reich allein dem Herrn gehört. Offenbarung 11, 15. Die Hoffnung liegt in der Wiederherstellung seines Volkes. Im Sieg seines Volkes wird das Reich Gottes errichtet, Vers 21. Die Merkmale dieses Reiches sind Freiheit und Heiligkeit. Suche auf der Karte Edom. Das wird leicht sein, ne? Leicht. Isaias, tu mal diesen Gefallen bitte. Suche auf der Karte Edom. Jetzt im Neuen Testament, weißt du, Isaias, weil Edom im Neuen Testament so oft zitiert wird, das liegt südöstlich von Israel. Ganz leicht.
Achso, ja.
Siehst du? Ne? Gut.
Südlich von Juda und südlich von Moab. Ebenfalls deshalb auch südlich des Roten Meeres.
Ja, gut. Hat jemand hier eine Uhr? Wie spät ist das? Ist er
8:25
Uhr, weil hier unten auf Seite 47 habe ich geschrieben, da die heutige Lektion kürzer ist, könnte man die Zeit nutzen, um die Tabelle Anhang wichtigsten messianische Vorhersagungen und Erfüllung nach den Aufgaben zu besprechen. Ich sag mal, nach den Aufgaben. Nee, lass uns das mal zuerst machen, Seite 92. 92, weil ich weiß nicht, ob wir dann später Zeit haben werden, in den nächsten Lektionen das zu machen. Dann lass uns das mal heute zumindest erwähnen, dass ihr das zu Hause dann selber durchliest oder durchschaut. Total wichtige Tabelle am Ende, ne, dieses Heft ist Nummer 3, das heißt Ende des Alten Testaments, die Verknüpfung quasi zwischen Alten und Neuen Testament, die Prophezeiungen über den Messias. Hier eine Riesenliste und das ist nur zusammengefasst. Es gibt noch ganz, ganz viele andere. Ich habe nur so die ganz schreiende sozusagen, die ganz deutlichen. Ne? Der Messias hat Präexistenz von Ewigkeit. Hier immer Ort und Einhaltung. Was habe ich hier geschrieben? Einhaltung, nein. Erfüllung wäre Erfüllung. Ja? Ort und Erfüllung. Er ist der Sohn Gottes, der Messias ist Gott. Der Messias ist Gott und Mensch. Der Messias ist der Sohn Gottes. Aus dem Samen der Frau wird der Messias geboren. Alle Nationen werden in Samen Abrahams gesegnet. Es kommt aus dem Stamm Juda. Der Messias ist Davids Nachfahre. Seine Geburt würde von einem Stern verkündet werden. Er ist der Erbe von Davids Thron. Er wird in Bethlehem geboren werden. Auf seine Geburt folgte der Tod unschuldiger Kinder. Er wird von einer Jungfrau geboren werden. Dem Messias wird ein Bote vorangehen, um seinen Weg vorzubereiten, voraus. Sein Bote wird den Geist von Elia haben. Der Messias wird berufen, Ägypten zu verlassen. Er wird in Sebulon, Naphtali und Galiläa der Heiden predigen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, Jesus wird zum Eckstein. Er wird sprechen, aber nicht alle werden auf seine Botschaft antworten. Er ist ein Stolperstein für Israel, wird einen Befreiungsdienst haben, wird von einem Freund betrogen werden. Er wird wie ein König in Jerusalem ankommen auf einen Hengst. Der Messias wird für 30 Silberstücke verkauft werden. Die 30 Silberstücke werden in den Tempel geworfen werden. Die 30 Silberstücke werden verwendet, um ein Töpferfell zu kaufen. Von seinen Jüngern verlassen, still vor seinen Anklägern, geschlagen auf die Wange, gehasst ohne Ursache, er trug unsere Sünden, wurde abgelehnt, er wird ein Prophet der Kinder Israel, gekreuzigt mit Übeltäter, begraben mit den Reichen, auferstehen aus dem Tod, Durst haben während der Kreuzigung, Essig in seinen Durst angeboten, geschlagen und entstellt, man wird um seine Kleider wetten, nicht einer seiner Knochen wird gebrochen. Die ganzen Texte sind da, ihr könnt nachschlagen, ich selber habe das auch gemacht, habe die ganzen Texte nachgeschlagen und überprüft, ob die dann auch stimmen und die haben alle gestimmt, die ganzen Vorhersagen, ganz klar, hier sehen wir 3, 6, 9, das heißt 30 ungefähr, würde ich sagen, nur diese ganz grobe, ganz starke Zusammenfassung.
Auf den Pferd kommt er doch erst in der Endzeit.
Was?
Hier. Die Alleroberste wird wie ein König in Jerusalem ankommen, auch ein Hengst. Sollte das nicht Esel sein? Hengst ist doch ein männliches Pferd.
Okay.
War es nicht sogar eine Eselin?
Ja, nein, Eselin ist die Mutter. Ne? Das heißt, es gibt die Eselin und nein, das
ob das die Esel, Füllen, Eselin ne? gewesen ist, auf dem Jesus geritten ist.
Nein, das Füllen war neben der Eselin. Jesus hat gesagt, geh hin und schaut, ihr werdet finden, ein Füllen nehmen,
auf dem niemand
Hiller, und so weiter. Ne? Ja. Ja, und das heißt, ganz klar, die ganze Prophezeiungen, wie wir vorher besprochen hatten, ne, wenn es schon schwer ist für einen Mensch, etwas vorherzusagen, was nur jetzt im nächsten Jahr passiert, hier sind so viele, ne, und wenn man dann noch die andere dazu nimmt, das sind Hunderte, 300, so wie ich in Erinnerung habe, ungefähr, die circa 500 Jahre vor Christus geschrieben wurden. Ja. Das ist sehr stark. Es gibt kein Buch der Welt, das sowas schafft.